Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit mir, Columba Krieg. Schön, dass Sie zuhören. Was haben Altersvorsorge, das internationale Steuersystem und Schulden zwischen Ländern gemeinsam? Sie haben alle mit Finanzpolitik zu tun und sie sind auch Thema dieser Sendung. Und zwar reden wir gleich über die Ideen vom Finanzminister für die private Altersvorsorge. Und dann geht es noch um den Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen und was humanitäre Organisationen da fordern für die Finanzpolitik. Außerdem geht es um die Autoindustrie. Neben VW und Mercedes hat jetzt auch ein schwedisches Unternehmen Probleme, das Batterien für E-Autos herstellt. Die Ampelkoalition will die private Altersvorsorge, also die zusätzliche Altersvorsorge, schon seit längerem reformieren. Aber in der Ampelkoalition, da ist das ja alles nicht so einfach, wie wir wissen. Der Finanzminister Lindner, der hat jetzt Vorschläge gemacht, wie die private Altersvorsorge aussehen könnte. Frank Capellan aus dem Hauptstadtstudio.
Seit Monaten schon trommelt Christian Lindner für eine neue private Vorsorge, die sich an der Risikobereitschaft jedes Einzelnen orientieren soll. Anfang des Monats hatte der Finanzminister die Idee eines Altersvorsorgedepots präsentiert. Nun werden die Vorschläge konkreter.
Ich möchte mehr Wahlfreiheit bei der privaten Altersvorsorge und ich möchte die Aktie, den Kapitalmarkt den Menschen näher bringen.
So Lindner in der ARD. Wie er sich das genau vorstellt, konkretisiert er nun im Gespräch mit der Rheinischen Post. Jeder Bürger soll damit in Wertpapiere seiner Wahl investieren können. Der Staat fördert dann jeden angelegten Euro mit 20 Cent bis zu einer Größenordnung von 3.000 Euro im Jahr. Der Finanzminister rechnet vor, dass Sparer somit jährlich 600 Euro zusätzlich für ihre Altersvorsorge erhalten könnten. Weil alle Erträge im Depot steuerfrei bleiben, kann der Zinseszinseffekt über Jahrzehnte voll wirken, ergänzt Lindner. Wer allerdings auf Nummer sicher gehen möchte und die Anlage im renditeabhängigen Depot scheut, soll weiterhin die Möglichkeit haben, allein bei der gesetzlichen Rente zu bleiben.
Menschen, die diese absolute Sicherheit wollen, sollen sie weiter haben, mit allen staatlichen Zulagen und steuerlichen Förderungen. Wer aber sagt, nein, ich vertraue den Kapitalmärkten nicht und ich möchte darauf meine Altersversorgung aufbauen, stärker wie in Schweden oder in den Vereinigten Staaten das erfolgt, die sollen ebenfalls in den Vorteil einer staatlichen Zulage und einer steuerlichen Förderung kommen.
Nach Lindners Vorstellung könnte ein neues Gesetz im kommenden Jahr noch von der Koalition auf den Weg gebracht werden und am 1. Januar 2026 in Kraft treten. Noch ist allerdings unklar, wie die Koalitionspartner zu Lindners Vorschlag stehen. Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD will sich heute nicht zum Lindner-Vorstoß äußern. Auch von grüner Seite gibt es keine Reaktion. Nadine Kallwey, die Sprecherin des Finanzministers, verweist auf laufende Abstimmungen innerhalb der Regierung.
Ich kann Ihnen allgemein dazu sagen, dass es derzeit so ist, dass ein Gesetzentwurf zur Reform der privaten Altersvorsorge erarbeitet wird. Und dieser Gesetzentwurf befindet sich zurzeit in der regierungsinternen Abstimmung.
Dass die Altersvorsorge reformiert werden muss, darüber ist sich die Ampelkoalition im Grundsatz allerdings einig. Hintergrund ist das Scheitern der staatlich geförderten Riester-Rente. Finanzexperten erklären, dass vor 20 Jahren vom damaligen SPD-Arbeitsminister Walter Riester eingeführte Modell zum Desaster. Teilweise haben die Verträge nur Renditen von 1% abgeworfen, während sich Versicherungsgesellschaften eine goldene Nase verdienten. Das hatte das Portal Finanztipp vor 2 Wochen erst belegt. Wir werden sicher darauf achten, dass dieses Mal nicht so vieles schief geht, betont Chefredakteur Hermann Josef Tenhagen mit Blick auf das Riester-Desaster. Wenn es aber ein kostenfreies Vergleichsportal hinsichtlich der Anlageformen gäbe, dann könne er das Altersvorsorgedepot der FDP durchaus empfehlen.
Frank Capellan zu Vorschlägen des Finanzministers für die private Altersvorsorge. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen, die findet einmal im Jahr in New York statt. Und hier kommen die Staats- und Regierungschefs aus aller Welt zusammen und stimmen sich ab über internationale Zusammenarbeit. Die Generalversammlung geht am Dienstag los, aber vorher findet in diesem Jahr noch ein UN-Zukunftsgipfel statt. Was es mit diesem wolkigen Namen auf sich hat, das erklärt Martin Ganselmeier in New York.
Angesichts der zahlreichen Konflikte und Krisen auf der Welt haben viele Menschen den Eindruck, die Welt gerate aus den Fugen. Diese Befürchtung gibt es auch bei den Vereinten Nationen. Doch egal ob in der Ukraine, im Gazastreifen oder im Sudan, immer häufiger verfolgen Staaten ihre Interessen ohne Rücksicht auf internationales Recht. Und die Vereinten Nationen müssen hilflos zuschauen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres spricht von einer Epidemie der Straflosigkeit und erhält die multilaterale Welt Ordnung für dringend reformbedürftig. Wie also die Vereinten Nationen und die multilaterale Weltordnung fit machen für das 21. Jahrhundert? Wie gewährleisten, dass der Weltsicherheitsrat, das mächtigste UN-Gremium, wieder effektiver arbeitet und sich nicht ständig blockiert? Wie die Finanzinstitutionen der UN, Weltbank und IWF so reformieren, dass die Länder des globalen Südens fairer behandelt werden und leichter an Kredite kommen? Keine leichten Hausaufgaben, die UN-Generalsekretär Guterres den 193 Mitgliedstaaten aufgetragen hat. Und die schwierigste Aufgabe haben jene beiden Länder, die federführend die gemeinsamen Überzeugungen und Lösungsvorschläge im Pakt für die Zukunft zu Papier bringen sollen. Seit Jahresbeginn haben Deutschland und Namibia mehrere Textentwürfe verschickt und wieder überarbeitet. Der Pakt für die Zukunft besteht aus 5 Kapiteln und zahlreichen Handlungsvorschlägen. Zu ganz unterschiedlichen Themen wie Hunger und Armut, Friedenssicherung, Reform der internationalen Finanzarchitektur, Regeln für künstliche Intelligenz und ein erneutes Bekenntnis zu den bisherigen Klimaschutzvereinbarungen. Kritiker befürchten, wenn sich so unterschiedliche Länder wie die USA, Russland, China und Saudi-Arabien auf Formulierungen einigen müssen, dann komme nicht viel bei rum. Dem widerspricht die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield. Wir haben viel erreicht und uns auf viele gemeinsame Prioritäten geeinigt, sagt sie. Bis spätestens Montag soll der Pakt der Zukunft im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem UN-Zukunftsgipfel in New York beschlossen werden.
Martin Ganselmeier war das zum Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen. Dieser Zukunftsgipfel, wir haben es gerade gehört, der hat viele Baustellen. Eine davon, die ist das globale Finanzsystem, also die Verstrickung der Welt in Geldströmen. Konkret ist das sowas wie Steuern oder Schuldverpflichtungen. Und dieses Finanzsystem, das benachteiligt ärmere Länder. Das sagt zumindest der Verband Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe, kurz VENRO. Ich konnte vor der Sendung sprechen mit der Geschäftsführerin von diesem Verband, Orsa Monson in New York. Als erstes habe ich sie gefragt, Frau Monson, internationale Konzerne, die vermeiden Steuern. Die OECD schätzt, dass Regierungen jährlich 100 bis 240 Milliarden Dollar verloren gehen. Wie ist das möglich?
Ja, das ist dadurch möglich, dass das Weltfinanzsystem, was wir haben, einfach komplett veraltet und ungerecht aufgestellt ist. Das Geld, was in Ländern der globalen Süden erwirtschaftet wird, auch in großen Teilen leider direkt aus diesen Ländern wegfließen, weil sie entweder von transnationalen Konzernen ins Ausland transferiert werden oder aber, dass sie für Zinszahlungen ausgegeben werden. Das ist der Grund. Und wir meinen, wir müssen unbedingt an diesen grundlegenden Problemen nun ansetzen, denn diese strukturellen Nachteile, Sie haben es gerade erwähnt, führen eben dazu, dass diese Länder jedes Jahr sehr, sehr viel Geld verlieren.
Können Sie das nochmal ausführen? Was bedeutet das konkret für die ärmeren Länder, wenn sie weniger Steuereinnahmen haben?
Dann können sie natürlich weniger Gelder, wenn überhaupt welche, in Infrastruktur, in Gesundheitsversorgung und Bildung etc. stecken, was sie machen müssten, um wirklich weiterzukommen als Länder. Sie geben derzeit Mittel, die sie bekommen, vielleicht bilaterale Mittel oder auch multilaterale Mittel aus Ländern oder anderen Institutionen, direkt dafür aus, einfach Zinsen abzubezahlen. Und manchmal ist es sogar so, dass sie Gelder dafür benutzen, einfach Kredite aufnehmen, damit sie noch mehr Schulden bekommen. Mhm. Da stecken wir einfach in einem sehr schlechten Zustand.
Auf die Schulden würde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Ja. Jetzt erstmal zu der Steuer. Kooperation, dem Steuersystem. Ja. Im Herbst 2023 hat die UN-Generalversammlung ja beschlossen, eine UN-Rahmenkonvention für internationale Steuerkooperation zu entwickeln. Bei dieser neuen Steuerregelung, was würden Sie sagen, worauf kommt es da an?
Es kommt darauf an, dass Steuermittel global gerecht verteilt werden sollen. Es geht darum, dass Unternehmen dort Steuer zahlen sollen, wo sie ihre Gewinne auch erzielen. Und das ist derzeit einfach nicht der Fall. Und dadurch entgehen eben den ärmsten Ländern durch Steuervermeidung oder sogar Steuerhinterziehung jedes Jahr sehr viel Geld. Aber auch, und das finde ich auch wichtig in dem Zusammenhang, wenn wir die Strukturen so ändern würden, dann ließe sich die wirtschaftliche Souveränität der Länder auch stärken, direkt. Und viele Länder der globalen Süden haben auch wirklich dafür gekämpft, dieses Thema jetzt auf die Agenda zu setzen für dieses Summit in New York. Und das unterstützen wir sehr gerne.
Jetzt konkret bei dem Gipfel, dafür sind Sie ja auch vor Ort. Ja. Wofür setzen Sie sich genau ein, damit sich die Steuerstruktur ändert?
Wir fordern natürlich von der deutschen Bundesregierung, dass sie hier ein klares Zeichen setzen, ein klares Signal schicken, dass sie auch für wirklich strukturelle Veränderungen sich einsetzen, dass sie dafür zu haben sind. Aus Deutschland kommen sowohl Kanzler Scholz als auch unsere Außenministerin Baerbock angereist. Also Deutschland ist sehr hochrangig vertreten und es ist auch eine gute Möglichkeit, dass eben die Bundesregierung zeigt, wo sie stehen hier. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir jetzt nicht nur von Gerechtigkeit reden mit schönen Worten, dass wir auch wirklich Vertrauen schaffen, indem dass wir auch durch Taten und wirklich Vereinbarungen, die wir auch ernst meinen, eben zeigen, wo wir eben stehen. Deswegen natürlich zum einen ist es da unsere Forderungen Richtung Bundesregierung, aber wir arbeiten auch hier vor Ort zusammen mit unseren internationalen Partnerorganisationen. Wir als Zivilgesellschaft sehen uns natürlich in Partnerschaft und eben solidarisch mit der Zivilgesellschaft aus Ländern der globalen Süden und sie wollen diese Themen voranbringen und da unterstützen wir sie eben sehr gerne.
Ein Thema auf Ihrer Agenda ist, dass viele ärmere Länder hohe Schuldzahlungen haben und dass die verringert werden sollen oder abgeschafft. Man könnte jetzt sagen, die haben ja das Geld auch geliehen und sollen es ja auch zurückzahlen, aber das sehen Sie nicht so. Warum?
Man kann es natürlich denken, dass man das Geld zurückzahlen muss, was man geliehen hat. Das Problem ist zum einen, dass das Geld, die Mittel, die diese Länder oft bekommen, eben durch von Deutschland und anderen Ländern und anderen Institutionen direkt wieder so wegfließen. Dadurch, dass sie eben Zinsen zahlen müssen, ihre Schulden abbezahlen haben, dann bringen diese Mittel natürlich auch wenig. Und wir müssen auch uns daran erinnern, dass diese Länder, um die es geht, einfach auch deutlich schlechtere Bedingungen haben auf dem internationalen Kapitalmarkt. Deswegen haben sie auch hohe Zinsen und große Schulden. Es geht darum, wir reden darum, dass zum Beispiel afrikanische Länder teilweise viermal so viele Kreditzinsen zahlen müssen wie die USA oder achtmal sogar so viel wie reiche europäische Länder. Also es sind einfach ungerechte Bedingungen, über die hier wir sprechen und an denen müssen wir ran. Und müssen die ihre Schulden zurückzahlen? Wir haben uns einfach geeinigt als Weltgemeinschaft auf diese Nachhaltigkeitsziele. Im Jahr 2015 war das ja so. Hier geht es ja um nichts weniger, als dass wir gesagt haben, wir wollen Armut beenden, wir wollen Hunger abschaffen, wir wollen, dass Menschen auf der Welt alle die gleichen Bedingungen haben. Und da müssen wir uns natürlich anschauen, was müssen wir denn dafür machen, um dahin zu kommen und da wirklich an dieser Entschuldungsthematik oder das System für die Entschuldungen daran zu gehen. Da glauben wir wirklich, dass da viel zu tun wäre.
Das heißt, die Bundesregierung hätte vielleicht auch was davon, Schulden zu erlassen.
Na ganz sicher, wir hätten alle was davon, vor allen Dingen, wenn wir dem treu sein wollen, was wir versprochen haben, was wir vereinbart haben, was wir miteinander abgemacht haben. Das müssen wir auch zeigen, dass wir das ernst meinen und das müssen wir auch gemeinsam umsetzen. Und das ist wirklich jetzt ein wichtiges Signal, ein wichtiger Moment jetzt hier auf diesem Summit in New York. Die Welt, wir haben viele Konflikte, wir haben viele Krisen. Das ist das, was das prägt natürlich auch die Stimmung hier und ein klares Signal jetzt von vielen Ländern, dass wir das ernst meinen, dass wir weiterhin zu diesen Ziel stehen, das wäre sehr, sehr wichtig.
Die Geschäftsführerin vom Verband Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe, Åsa Månsson. Der schwedische Batteriekonzern Northvolt, der scheint zu straucheln. Northvolt ist Produzent für Batteriezellen, die in Elektroautos eingebaut werden sollen. Im Frühjahr hat das Unternehmen eigentlich noch gefeiert, und zwar den Baubeginn einer Gigafactory in Heide in Schleswig-Holstein. Und jetzt gibt es aber Berichte über Zahlungsschwierigkeiten, über Unfälle auf dem Werksgelände in Schweden, über stornierte Aufträge und sogar über einen möglichen Baustopp in Heide. Diese Berichte räumen wir jetzt mal auf mit unserem Schleswig-Holstein-Korrespondenten Jörn Schaar. Gehen wir jetzt mal der Reihe nach vor. Was ist denn dran an den vermeintlichen Baustopp für die Fabrik in Deutschland?
Nun, in Heide in Schleswig-Holstein sind die Arbeiten tatsächlich für einige Zeit mit einigen Einschränkungen gelaufen. Das lag nach Angaben eines Unternehmenssprechers aber daran, dass eine Gaspipeline, die mitten durch das 110 Hektar große Baufeld gelaufen ist, ja, ich sag's mal ganz einfach, umgeklemmt werden musste. Mhm. Die Leitung wurde also neu verlegt und da musste nun der Gasfluss auch durch die neuen Rohre gelenkt werden. Das hat insgesamt 2 Tage gedauert, bis da alles stimmte. Und in dieser Zeit konnte dort nicht in der üblichen Intensität gearbeitet werden, sagt der Sprecher. Aber selbst das sei nur auf den Bereich unmittelbar an der alten Pipeline beschränkt gewesen. An anderen Tagen habe man beispielsweise aufgrund von Wetterbedingungen mehrere Lkw-Ladungen Kies abbestellen müssen, weil sie einfach nicht bearbeitet werden konnten. Aber einen Baustopp habe es in Heide nie gegeben, sagte mir der Northvolt-Sprecher heute Nachmittag.
Aha, also es gibt erstmal plausible Erklärungen dafür. Northvolt hatte ja große Expansionspläne und die liegen aber jetzt auf Eis. Die Rede ist von Betriebsschließungen und Entlassungen.
Ja, Northvolt-Chef Peter Karlsson hat schon vor mehreren Wochen gesagt, dass die Expansionspläne vielleicht eine Nummer zu groß gewesen seien. Das erste Werk im schwedischen Skellefteå ist jetzt komplett fertig, produziert auch schon. Da haben sie gerade einen Rekord vermeldet, 60.000 Batteriezellen pro Woche, also 3-mal so viel wie noch an Jahresbeginn, fließt da raus. Und an den Gigafactories in Polen und in Deutschland wird gearbeitet. Aber die Nachfrage nach Batteriezellen, die stagniert eben unter anderem, weil beispielsweise die Fördergelder für den Kauf von Elektroautos gestrichen worden sind. Das heißt, es läuft alles nicht so rund, wie das Unternehmen sich das vorgestellt hat. Und deswegen liegen jetzt einige andere Vorhaben auf Eis, etwa die Produktion von Kathoden-Aktivmaterial in Schweden. Und da mussten etwa 300 Leute entlassen werden. Das ist natürlich für ein Unternehmen, das immer betont hat, wie schwer das ist, genug Arbeitskräfte zu finden, ein bisschen peinlich von der PR-Seite her gesprochen.
Ein Teil davon wird in den Medienberichten ja auch auf stornierte Aufträge von BMW und Scania geschoben. Hängt das denn zusammen?
Ja, bedingt. Also BMW hat schon im Sommer einen Auftrag über 2 Milliarden Euro storniert, eben weil der Bedarf eingebrochen ist und das ist natürlich Geld, das erstmal fehlt. Seitdem gab es aber wieder eine neue Investorenrunde und das konnte kompensiert werden. Und der Scania-Chef hat erst kürzlich auf der IAA gesagt, dass Northvolt sein Unternehmen planmäßig beliefert. Hier muss man einfach sehen, dass es um Hochtechnologie geht, die derzeit vielleicht auch nicht immer so hundertprozentig planbar ist und die Einkäufer von Automobilherstellern, die schauen halt sehr genau in die Zukunft. Wie viele batterieelektrische Autos kann ich denn verkaufen? Und danach richtet sich dann ganz simpel gesagt die Bestellmenge für Batteriezellen.
Und was sagen die Menschen in Schleswig-Holstein dazu? Machen die sich jetzt Sorgen um die Fabrikpläne?
Naja, am Ende ist Northvolt ein 7 Jahre altes Startup in einem stark umkämpften Marktsegment. In der Berichterstattung gerade auch über das Werk in Schleswig-Holstein wird einfach gerade genau hingeguckt, was auch in lokalen Facebook-Gruppen geschrieben wird von Leuten, die sich nah dran wähnen. Das lässt sich ganz oft nicht verifizieren und dann schaukeln sich Gerüchte hoch. Was ich höre, ist, dass es in der Region Heide weiterhin großen Optimismus gibt, was das Northvolt-Werk angeht, weil man da eben große Hoffnungen reinsetzt, dass es eine wirtschaftliche Belebung in der Region gibt, dass Northvolt sich jetzt in manchen Bereichen weniger expansiv zeigt und sich eher auf das Kerngeschäft konzentrieren will, sorgt aber eben auch für Spekulationen, gerade weil so viel dranhängt. Da müssen neue Wohnungen gebaut werden, Schulen, neue Straßen. Da ist man sowieso schon ein bisschen hinten dran im Zeitplan und die Berichte über ein vermeintliches Straucheln helfen nach meiner Meinung da nicht weiter.
Vielen Dank an Jörn Schaar in Schleswig-Holstein. Wir haben gerade gehört von einem Batterieunternehmen, das vielleicht doch nicht so sehr in Not ist, wie die Medien es sagen, aber so richtig rund läuft es auch nicht. Und die Batteriezellen, die da gebaut werden sollen, die sollen auch in E-Autos verbaut werden und E-Autos bauen. Das wollte auch VW oder sollte es auf jeden Fall, aber es geht schleppend voran. Es kriselt. Und heute war der Wirtschaftsminister Habeck bei einem VW-Werk in Emden.
Die Stimmung bei den Beschäftigten im VW-Werk in Emden ist schlecht. Dass der Konzern den Haustarifvertrag gekündigt hat, hat die Beschäftigten unerwartet getroffen.
Ja, also da waren wir platt. Also, dass es VW nicht so gut geht und dass der Absatz weniger wird, das haben wir immer gemerkt. Aber dass die gleich mit so einer Keule rauskommen, da hat, glaube ich, keiner mit gerechnet.
Von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erwarten die Beschäftigten Hilfe. Gut 2 Dutzend Gewerkschafter haben sich vor der Werkshalle versammelt und begrüßen den Minister mit dem Transparent: Herr Habeck, wir brauchen Wirtschaftlichkeit und Beschäftigungssicherung für unsere Familien und alle VW-Standorte. Und Habeck:
Deswegen gibt es eine hohe Verpflichtung von mir persönlich, aber auch von allen, denen ich rede, zu unterstützen, dass Volkswagen gut durchkommt durch diese Zeit ohne Standortschließung und dass sich personalpolitische Maßnahmen im normalen tariflichen Rahmen bewegen.
VW-Vorstand Martin Sander hat konkrete Wünsche an Habeck bzw. an die Bundesregierung.
Das Wichtigste ist wirklich, dass wir von der Politik ein ganz klares Signal und ein ganz klares Commitment für die Elektromobilität bekommen.
Habeck seinerseits verspricht, im Gespräch zu bleiben mit dem Konzern und auch mit der Automobilindustrie. Deren Vertreter und die IG Metall hat er für Montag zu einem Austausch bei einem virtuellen Autogipfel eingeladen.
Katharina Seiler zum Besuch des Wirtschaftsministers bei VW. Und wir bleiben noch mal bei Autoherstellern. Mercedes-Benz hat eine Gewinnwarnung herausgegeben. Lutz Heiser dazu.
Vor allem das schwache China-Geschäft macht dem Stuttgarter Autokonzern Mercedes-Benz zu schaffen, heißt es in einer Ad-hoc-Mitteilung an die Börse. Die fallenden Immobilienpreise dort treffen insbesondere wohlhabende Chinesen, die typischen Kunden der deutschen Premium-Hersteller. Luxusautos entwickeln sich dort immer mehr zu Ladenhütern. Mercedes-Benz hat in der Folge nun seine Geschäftserwartungen fürs laufende Jahr nach unten korrigiert und rechnet mit einem deutlich niedrigeren Gewinn. Fürs laufende Jahr geht Mercedes von einer Umsatzrendite zwischen 7,5 und 8,5% aus. Bislang hatte man mit einer Marge von 10-11% gerechnet. Immer mehr zeigt sich damit, in welch wirtschaftlich ernster Lage die gesamte deutsche Automobilindustrie gerade steckt. Die Hersteller kämpfen mit schwachen Absatzzahlen und hohen Kosten für den Umstieg auf den E-Antrieb. Vor Mercedes hatte Anfang vergangener Woche bereits der Münchner Mitbewerber BMW seine Gewinnprognose senken müssen und eine Gewinnwarnung herausgegeben. Auch er hatte das schwache China-Geschäft als Hauptgrund genannt.
Lutz Heiser zur Gewinnwarnung bei Mercedes. Und die nehmen wir jetzt mal mit zu Stefan Wolf nach Frankfurt. Wie kam denn die Gewinnwarnung von Mercedes bei den Aktionären an?
Nun, es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass das China-Geschäft für alle Automobilhersteller und gerade eben auch für die Deutschen, die sich China als wichtigsten Markt ausgesucht haben, zunehmend schwer wird. Und das macht natürlich dem Aktienkurs auch schwer zu schaffen. Hier Mercedes-Aktien verlieren über 6,5% an Wert und stehen damit an der Spitze der DAX-Verlierer.
Und wenn wir schon mal bei Autos sind, VW hat ja auch so seine Probleme im Moment. Wie spiegelt sich das denn im Kurs wieder?
Und das kommt natürlich nochmal erschwerend hinzu, dass es bei VW Probleme gibt. Aber man muss sagen, insgesamt ist der Automobilsektor heute durch die Nachrichten rund um VW klar belastet worden. VW-Aktien verlieren hier 3%, aber auch die Papiere von BMW und Porsche liegen im Minus.
Heute ist ja ein etwas besonderer Börsentag, der sogenannte große Verfallstermin. Macht sich das im DAX bemerkbar?
Das macht sich natürlich immer wieder bemerkbar, denn an diesem Tag werden ja zu verschiedenen Uhrzeiten Wetten auf Indizes und einzelne Aktien fällig. Und das hat den Markt ganz ordentlich durchgeschüttelt heute. Schwerer aber wiegt noch die Zinsentscheidung der US-Notenbank von vorgestern, denn die hat ja dazu geführt, dass der deutsche Aktienindex sein neues Rekordhoch markiert hatte. Er ist erstmals in seiner Geschichte über 19.000 Punkte gestiegen. Und von diesen luftigen Höhen aus haben sich Händlerinnen und Händler vorgenommen, heute einen Teil der gemachten Gewinne mitzunehmen. 274 Minuspunkte hat der DAX auf dem Konto. Das ist ein Abschlag von 1,4%. 18.729, so der aktuelle Stand der Dinge.
Gab es sonst noch Aktienkurse, die auffällig waren? Zum Beispiel hat die Lufthansa ja Flüge nach Peking eingestellt. Wurde das eher so als Einbuße oder als Entlastung interpretiert?
Ja, da ist man sich noch nicht ganz sicher. Und das sieht man dann letztendlich auch am Aktienkurs, denn die Papiere verlieren 0,5% an Wert. Da muss ich erst noch herausstellen, ob diese Streckenstreichungen eher gewinnbringend sind oder Verlustbringer. Siemens Energy legen an Wert zu. Die können 1,5% sich verteuern. Auch Papiere der deutschen Börse selbst heute gefragt. Ansonsten im Minus Papiere von Sartorius, Infineon und Merck mit Abschlägen bis 6%.
Und dann schließen wir noch ab mit dem Goldpreis, dem Euro und den Anleihen.
Der Euro kostet etwas mehr als gestern, nämlich 1,1166 $. An den Anleihemärkten hat die Umlaufrendite 3 Basispunkte verloren auf 2,16%. Gold ist teurer als gestern. 39,05 $ hat es zugelegt. 2614,40 $ kostet die Feinunze. Und auch hier ein neuer Rekord. Erstmals in der Geschichte hat der Goldpreis die Preismarke von 2600 $ geschlagen.
Vielen Dank, Stefan Wolf an der Frankfurter Börse. Und das war es auch schon wieder mit Wirtschaft und Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiede ich mich. Mein Name ist Columba Krieg. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut.